für eine neue Folge von «Schau mal, es ist schon die 79. Es ist unglaublich. Moski, du bist rum.
Ja, Tommy. Ich bin wieder mal dabei. Ich habe
mich
ausgesetzt. Ich habe schon lange keine Folge mehr gemacht. Ich glaube, die Oscar-Verleihung habe ich gemacht mit dem Lemu. Das
genau.
Ist jetzt schon ein Zeitchen her. He?
Yes.
Genau.
Ich glaube, das Motto ist fast ein bisschen «Weniger ist mehr» in unserer Folge. Und jetzt hat sich Marvel eigentlich gerade gesagt, mehr ist mehr. Respektiv, es geht ein bisschen mehr unter die Prämisse, wenn man kein Trailer-Material hat, kein Bildmaterial, keine Visuals, eigentlich hat man noch gar nichts. Was macht man denn nach, wenn man so ein grosses Studio wie Disney ist? Man stellt ein paar Stühle mit Namen her. Ist das dir auch aufgefallen?
Das ist mir auch aufgefallen. Und du bist schon voll in den News.
Genau.
Vielleicht machen wir noch schnell eine kurze Vorschau an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Weil wir haben dann schon ein bisschen mehr ist mehr, wenn wir dann über unsere Filme und Serien berichten. Wir haben nämlich wieder ganz viel geschaut, gell, Tommy?
That's
wo wir dann so ein bisschen nicht immer das Gleiche, ein bisschen hin und her gehen. Und dort haben wir dann mehr ist mehr. Aber das ist eben nicht immer gut, wie du jetzt gerade schon sagst. Bei Marvel sind wir, glaube ich, ein bisschen kritisch, he? Was jetzt da abgeht. Aber erzähl doch mal noch.
That's it. Das war natürlich eine Steilvorlage gerade. Ja, sie haben ja da mit Pauken und Trompeten, respektive es ist eigentlich ein bisschen überraschend gekommen, so einen Teaser veröffentlicht, wo dann am Schluss der Robert Downey Jr. noch Sitz ein hat genommen, weil wir ja dann bei Doomsday, es geht um die Verfilmung vom Doomsday Avengers, wo uns schon bereits 2026 wird erwartet, und jetzt haben sie dort ihr Megacast revealed. Und wie gesagt, einfach keine Bilder, sie haben da Lagerhallen, Stühle reingestellt und eigentlich vom Cast nur die Namen abgefilmt sind dort so durch die Stuhlreihe der Tür, die sie aufgestellt haben. Und ja, es ist einfach mega viel, oder? Dass sie so an die 25 Schauspieler, könnte man das über den Daumen peilen, die sie hier einfach aufleisten, die Sitz ein werden bei Doomsday. Aber da ist man sich am
Aber
Fragen.
Du hast es vorhin gesagt, oder? Die Stühle sind gezeigt worden, auch 13 Minuten ist der Stuhl weitergegangen,
genau.
Und dann hinten drauf der Name ist gestanden. Und das Ganze ist 5 Stunden lang gegangen.
Das ist Wahnsinn eigentlich.
Jetzt seht ihr schon die Dimension. Auf YouTube haben wir das schauen können. Und die Leute haben schon durchgetragen, oder? 8 Millionen haben das gleichzeitig geschaut, oder?
In diesem Livestream,
nicht die ganze
ja.
5 Stunden, aber eben der Peak.
Der Peak, ja. Wie du es sagst. Also eben, sie haben das eigentlich unglaublich dramatisch in die Länge gezogen. Haben natürlich auch, jeder ist gespannt gewesen, wer nimmt jetzt da noch Sitz ein dort und so. Und zuerst sind die üblichen Verdächtigen gekommen, mit einem Chris Hemsworth vielleicht oder einem Paul Rudd alias Ant-Man. Und Who is Who und natürlich auch ein bisschen von den Neueren, also wir wollen jetzt nicht die ganze Liste hier abarbeiten, aber ja, sie haben dann den Verweis gebracht, oder, dass der Ian McKellen und der Patrick Stewart, oder, alias Charles Xavier und Magneto, hier auch am Start werden sie. Also sie haben eigentlich vom Cast von den X-Men, oder, haben sie jetzt hier recht viel reingenommen, vom Originalen. Das heisst, sie spielen ja voll die Karte, dass jetzt die X-Men auch in das Marvel Cinematic Universe kommen. Und das eigentlich auch gerade bei Doomsday, oder? Sie wollen einfach alles gerade mega krass fusionieren. Und,
ja, plus und, die zwei neuen Filme, oder, die kommen, Fantastic Four und Thunderbolts.
Genau.
Die sind eigentlich auch gerade alle, die dort in diesem Cast sind, oder unter anderem Pedro Pascal, Florence Pugh, die ihr sicher auch gut kennt, die eben von beiden Filmen, die sind einfach auch gerade voll beim Avengers-Film, oder?
Ja, und
es wird wieder so verwoben, alles miteinander.
Alles miteinander. Und ich habe einfach ein bisschen Befürchtung, oder? Weil die Russo Brothers bei Electric State, wie man hat gesehen, nach dem Skript nicht wirklich haben können punkten. Und hier wissen wir noch den Inhalt nicht einmal, oder? Schilly jetzt mit Besorgnis erregnet eigentlich auf den Doomsday. Und es kommt ja der Folge dessen, ein Jahr später, der zweite Avengers-Film, nämlich noch Secret Wars, wo sie noch zünden und nachlegen wollen. für das, dass man eben nichts weiss über den Inhalt und eben so viele Bekanntgaben macht, wie du sagst, von den Fantastic Four, von den X-Men, von den alten Avengers gemischt und nennen den Robert Downey Jr. als Dr. Van Doom, lässt zurückkehren. Also eben, der Cast explodiert scheint fast hier, aber inhaltlich ist nichts bekannt und sie drücken dort unglaublich auf die Tube. Und jetzt weiss ich das innerhalb von, sagen wir jetzt mal, anderthalb Jahre. Also der Film ist bereits angekündigt im Mai 26, oder? Das ist eigentlich, das ist wahnsinnig, oder? Der Druck, der da herrscht.
Ja, und einfach der Film nur über die Namen übergeht und nicht eben über ein Drehbuch, oder? Das ist gefährlich, oder?
Sehr, sehr.
Und nichtsdestotrotz, oder? Jetzt ganz viele prominente Abwesende, wie nämlich der Tom Holland, der Spider-Man, der Hugh Jackman, Wolverine, Ryan Reynolds, Deadpool fällt, der Mark Ruffalo als Hulk ist auch nicht dabei, Jeremy Renner ist nicht dabei, Brie Larson, also ihr seht, oder Benedict Cumberbatch, super können sagen, gell, in einisch.
Yes.
Als Doctor Strange ist auch noch nicht genannt, oder? Also es hat schon ein paar Abwesende. Aber ja, wir werden es sehen, oder?
Ja, wir tun das eher skeptisch beurteilen, glaube ich.
Ja.
Also von dem her...
Etwas, ich möchte da noch etwas anhängen, nämlich, apropos Tom Holland, der spielt nämlich in einem anderen Riesencast mit, also Film, der auch einen Riesencast hat, so ist es richtig, wo wir aber, glaube ich, ein bisschen mehr Hoffnung haben, nämlich Odysseus von Christopher Nolan. Und dort ist auch wahnsinnig, oder was dort für Leute sind. Nämlich der Matt Damon spielt die Hauptrolle. Da hat man jetzt das erste Bild gesehen von ihm. Aber dort sind eben dabei der Tom Holland, den ich gesagt habe, Anne Hathaway, John Bernthal, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya, Mia Goth, Elliot Page und, oder? Oh, das ist auch wahnsinnig, was dort aufläuft. Aber beim Christopher Nolan haben wir ein bisschen mehr Hoffnung drin, als das bei Marvel immer der Fall war. Gell?
Das stimmt, weil dort eigentlich mehrheitlich das Skript, klar, es ist so ein bisschen eben die Odyssey eben angelegt an die Homer-Saga und so. Und ja, mit dem Trojanischen Krieg. Und beim Nolan, wie du sagst, oder Bildsprache und Skript sind eigentlich immer relativ stark. Und er kann ein Cast eigentlich auch gut in so einem Film implementieren, was jetzt da ein bisschen der Unterschied ist.
Also auch mit Männern vor allem.
Oh ja, bei den Frauenrollen haben wir ja ein bisschen gerügt, das stimmt. Das dürfen wir hier auch sagen, da hast du voll recht, den Punkt.
Werden wir sehen, ob etwas das mal hoffentlich besser
ist. Ein bisschen progressiver macht, ja. Ja, wir haben ja noch andere News, es gibt ja auch, also Sad News, Richard Chamberlain, ein berühmter Schauspieler, ist mit 90 verstorben, aber ich denke, das ist ein gutes Alter, kann man sagen. Eigentlich ein berühmter Schauspieler. Meine Mutter hat übrigens immer von dem Richard Chamberlain ein bisschen geschwärmt. Also, es ist eben noch ein bisschen ironisch, es war so ein Frauenschwarm gewesen. Er war ja bekannt gewesen von Dornenvögel oder Quatermain.
Meine Mutter hat das immer geschaut, eben Dornenvögel, das ist mir auch so in Erinnerung. Ja, das ist schon Wahnsinn, oder?
Und dann unser Link noch zum alten Verfilmungsroman Shogun, oder, wo er auch mitgespielt und so. Also er ist wirklich Hu is Hu von der alten Hollywood Garden gesehen, kann man ja vorher sagen.
Ja, und ja, eben noch als Erinnerung, als Kind habe ich aber da das Quatermain.
Genau,
das
Quatermain.
Filme ja. Ja, wo so ein bisschen Action, ein bisschen Indiana Jones Vibes, aber auf schlecht, oder? Eigentlich. Aber als Kind ist mir das eigentlich gleich gewesen, habe ich das auch gelacht.
Das war ein Pendant gewesen. Und jetzt kommt eben die Pointe von Richard Chamberlain. Er hat dort sehr stark gehadert, nämlich weil er sich nie hat können outen, ganz lange in Hollywood, weil er ist nämlich homosexuell gewesen und hat es sich immer geklemmt, oder weil seine Karriere auf dem gefunden hat, dass er eben so bei den Frauen dort so gut angekommen ist. Hollywood hat das natürlich auch gewusst und auch ein bisschen ausgenutzt und so. Und erst in den späteren 2000er, also recht im fortgeschrittenen Alter, hat er mal so das zwischen den Zielen und bei Interviews anteasert, angetönt und hat sich dann ist er auch ein bisschen selber wie geoutet worden, auch ein bisschen durch die Medien, unfreiwillig teilweise noch ein bisschen. Aber ich finde das noch recht speziell, eben weil man ihn so als Frauenschwarm in Erinnerung hat und eigentlich in seinem privaten, normalen Leben eigentlich ein homosexuelles Leben hat geführt, oder? Und das ist, glaube ich, Aber jetzt heutzutage kennt man das ja eher weniger in Hollywood, oder? Jetzt, es ist alles ein bisschen progressiver, wir sind ein bisschen in neuerer Zeit und so. Aber da merkt man, wie verkappt das früher auch noch war, oder? Für die Leute in Hollywood, Frauen oder Männer, bezüglich ihrer Orientierung, oder? Und so. Dass man das eigentlich, ja, gar nicht so können dürfen oder wollen ausspielen, eigentlich.
Ja. Gut, jetzt wissen wir ja nicht, was dort geht. Das kippt ja auch wieder ein bisschen
zu Amerika. Ja, merkt man.
Hoffen wir es nicht. Ja.
Nein.
Ja, aber es ist natürlich ja, nie zu vergleichen. Da hast du natürlich schon recht, wie das früher ist.
Genau, genau. Ja, das so ein bisschen zu dem. Jetzt spiele ich bald den Ball noch ein bisschen zu dir rüber. Du hast zurückkommen, weil der Chad Stelsky ist gerade so ein bisschen in aller Munde, weil er eigentlich relativ viel am Produzieren ist im Hintergrund, nämlich, und sich der beruft, nämlich, dass er auch bereits schon im Gespräch ist, weil sie keine Alternativen mehr haben, nämlich bei Blade, wo sie auf Eis gelegt haben, wieder ein Link zu Marvel, wo jetzt ins Gespräch kommt, dass er dort so anscheinend vielleicht Produktion von dem, wenn nicht sogar die Regie von Blade übernehmen, eventuell, weil dort haben sie ja den Termin rausgelöscht und sie sind ja wirklich nicht vorwärts gekommen mit dem Marshall Ali und dort ist es ja mehrfach gescheitert, einerseits am Drehbuch und. Und jetzt ist der Chad Stelsky so im Rennen und derjenige Chad Stelsky, den wir ja kennen, gut aus der John Wick-Reihe, wo selber Stuntman war und Actionfilme weiss, wie man produziert, hat sich ja jetzt auch zusammengetan, nämlich mit gewissen Game-Vorlagen. Nämlich gibt es eine Verfilmung von Ghost of Tsushima. Allen Sony-Fans ist das ein Begriff, ein Game.
Mhm.
Dementsprechend und dann zusammen mit dem Henry Cavill, der ja selber auch so ein kleiner Game-Nerd ist, hat er nämlich noch ein anderes Projekt, ein spezielles, und das wird dir sicher auch noch etwas sagen, es geht zwar nicht in die Game-Richtung, aber es ist etwas anderes, nämlich Highlander.
Es kann nur einen geben.
Es kann nur einen geben, wir wissen es noch. Und der wird neu aufgelegt, der schottisch unsterbliche Schwertkämpfer, wo wir früher haben, auch schon bereits zu Gemüte bekommen. Das soll jetzt eben mit dem Stelsky neu verfilmt werden und die Saga ist ja wirklich auf das aufgebaut, doch auf das Action-Cinema mit Schwertkämpfen, mit Choreografie, mit Kampfkünsten, was sich einem über Jahrhunderte angeeignet hat. Also da bin ich noch gespannt, oder? Also man sieht, Stelsky, sein Portfolio wächst und wächst von den Produktionen und von Regie. Ich hoffe, es wächst ihm nicht ganz über den Kopf, weil es ist da noch anders, eben Rainbow Six, so eine Game-Anlehnung. Anderer Black Samurai-Film ist eure Produktion. X-Projekt, wo er als Action-Regisseur jetzt im Moment sehr involviert ist. Ja, es bleibt zu hoffen, dass das eine gewisse Qualität hat, wo er dafür steht. Er begreift das Action-Kino, wie wenige leider noch in Hollywood. Und da bin ich doch sehr gespannt auf seine nächsten Projekte. Ja,
ja, gespannt sind wir auch vom nächsten Action-Held, was da dort rauskommt. Und zwar reden wir von niemandem geringerem als von James Bond. Der sind jetzt die Rechte verkauft worden von dem wunderschönen Namen von der Barbara Broccoli und dem Michael G. Wilson. Die haben jetzt die Rechte an Amazon MGM Studios verkauft. Und ja, das schauen wir ein bisschen skeptisch an, oder? Amazon hat jetzt da...
Es gibt ja da jetzt zwar ja, noch News auch von den Produktionsleitern.
Genau, von den Produzenten.
Genau, und das ist nämlich richtig, Amy ja. Pascal, das wird die vielleicht auch noch ein bisschen catchen, weil die hat nämlich bei Challengers an der Produktion mitgeholfen, wo ja uns recht rühmlich hier ein Begriff ist, vor allem der unseren Special Oscars, wenn ihr die noch nachhört, wird der Name Challengers garantiert auftauchen und ein Begriff
absolut,
sein.
Ja. Also sie war Co-Vorsitzende von Sony Pictures Entertainment.
Genau, genau.
Und sie macht das nicht allein, sondern mit wem zusammen?
Mit dem David Heyman. Und der David Heyman ist wiederum für die Harry Potter-Reihe auch ein bisschen zuständig in der Produktion für die Verfilmungen und andererseits auch bei Barbie noch beteiligt war.
Ja, bei Once Upon a Time in Hollywood hat er mit dem Tarantino das zusammen produziert und ja, das Das klingt eigentlich gut,
ja.
Oder? Jetzt hoffen wir, dass da Amazon das nicht verkackt. aber ich habe mehr, ja, auch noch ein bisschen Angst, oder? Die wollen das wahrscheinlich eh wieder ausschlachten, oder? Wahrscheinlich, jetzt haben wir es noch nicht gehört, aber gell, da gibt es dann noch Serie oder weiss Gucker was alles, oder? Und das ist ja immer so ein bisschen die Gefahr, oder? Aber jetzt geben sie Gas, oder?
Ja,
also die wollen jetzt vorwärts machen.
Und wenn wir gerade noch zurückkommen, oder, es sind ja immer wieder Gerüchte, die sich hartnäckig halten, dass man den Nolan gewinnen will, oder als Bond-Regisseur. Das wäre natürlich, denke ich, fast Faust aufs Auge. Es würde passen, ob sie das nicht die Stange bekommen oder er bereit ist, sie das zu machen wollen. Ja. Es gibt übrigens ja auch...
Und Schauspieler ist ja auch noch nicht klar, oder? Wer das der James Bond sollte spielen. Aber so, sie haben so ein bisschen Bekenntnis gegeben, dass ein Mann soll sein und möglichst auch ein Brit wieder der James Bond soll spielen. Aber ja, was da nachher jetzt rauskommt, ist noch nicht ganz klar.
Ja, weil man hat jetzt da ein bisschen Hollywood und Who is Who von den britischen Schauspielern gefragt und viele haben gesagt, oh, come get it, also lässt es beim Alten die meisten Stimmen, obwohl das traditionell ist, gewisse Casts, halt, man bleibt beim Mann, man bleibt beim weissen Mann wahrscheinlich. Aber das kann man jetzt hier auch nicht, muss man auch nicht so tragisch sehen. Einen kleinen Nachruf gibt es noch gleich, auch James Bond-mässig, nämlich es ist auch einer noch gestorben Darsteller, nämlich der Bruce Glover, der ist auch satt die 92 geworden. Er ist bekannt gewesen durch Mr. Mint. Vielleicht ist es so ein sehr charismatisches Gesicht gehabt. Er war auch relativ bekannt gewesen, in der alten Garde von Hollywood. Und hat der bei Diamantenfieber eben Bösewicht gespielt. Und der ist noch so ein Begriff gesehen, Hollywood als alten Holdegen dort, ja. Genau.
Okay.
Yes.
Also, wir werden es sehen. Wir werden sicher auch regelmässig berichten, wenn wir da mehr wissen, wie es da weitergeht mit dem 007. Und eine neue Ankündigung ist auch gekommen, wo ich natürlich extrem Freude habe, weil Ted Lasso geht in eine vierte Staffel rein.
Feel good time.
Feel good time. Also wirklich, das ist so meine Lieblingsserie. Wenn ihr Ted Lasso noch nicht habt gesehen, dann schaut die ersten drei Staffeln. Auf Apple TV Plus könnt ihr das machen. Und eigentlich ist es ja auch so ein bisschen schlechte Voraussetzung, oder? Weil Ted Lasso ist abgeschlossen, die Staffeln sind durch, also die Serie ist wie beendet. Und ja, der Erfolg ist halt ein bisschen so, oder? Jetzt weiss ich gleich wieder eine machen.
Mm.
Es geht ja dort eigentlich darum, dass der Ted Lasso ist ein American Football Trainer in Amerika. Und jetzt kommt er auf England und soll dort einen Shootclub coachen und macht das dann eigentlich auch. Jetzt war er beim Herren-Team und jetzt eben für die Staffel 4 soll er das Frauenteam übernehmen. Das ist jetzt eigentlich bekannt. Auch, dass eigentlich ein Grossteil vom Cast höchstwahrscheinlich wird mitspielen und auch von den Produzenten. Jetzt habe ich den Namen im Kopf, wo er spielt eigentlich selber mit, der Mürrisch Spielertrainer in Ted Lasso. Jetzt kann man schon gleich, ist dort eigentlich auch wieder mit dabei als, wie soll ich sagen, als Schauspieler, aber auch als Drehbuchautor, genau. Der okay. Brett Goldstein.
Ah, okay. Ja, da sind wir gespannt, ob sie dort den Bogen nicht überspannen. Hoffen wir, dass Drehbuch technisch stabil kann bleiben und die Feel-Good-Time wieder aufkommt mit Ted Lasso. Das Cast spricht
absolut,
ja dafür.
Ich freue mich. Aber wenn und wie und so, dass das rauskommt, ist alles noch nicht bekannt.
Okay.
Genau. Und dann haben wir noch Ankündigung, und zwar für euch auch ein bisschen lustig zu machen, wenn ihr gerne Horrorfilme habt. Kommt jetzt ein Filmfestival am 22. bis 26. April, nämlich das Brook Gore Film Festival.
Yes,
Tommy,
yes.
Sind wir dabei dort?
Ich glaube es. Ich muss dann schauen, ob ich gerade den Festival Pass werde nehmen, je nachdem, wie ich verfügbar bin. Aber das kommt gut, weil du weißt, Horror und vor allem, es gibt auch noch so ein, zwei andere Aussachen, also respektive ja so ein bisschen Experimental-Zeug und so. Also ich bin gespannt, was dort eigentlich abgeht. Da kann man schon das eine oder andere vielleicht schon ein bisschen vorgeniessen. Also ich bin noch nie dort gewesen, am Brookcore selber.
Nein, ich bin auch noch nie gesehen.
Aber ich denke, die Jungs haben das professionell. Ihr könnt dort auf der Webpage, die finde ich auch recht gut gelungen. Kann man so ein bisschen einen Einblick haben und so, wie sie das aufgezogen genau. haben.
Genau, also sie ist jetzt, geht auf brookgore.ch mit 3G geschrieben, wie Brook eben und Gore. Das Filmfestival ist natürlich auch in Brook, wie der Name schon sagt. Jetzt ist heute genau, ist es Monday, 31. März, ist das Programm rausgekommen. Das findet ihr eben alles auf der Webseite. Es geht 5 Tage mit 52 Filmen, weil sie haben das 5-Jahr-Jubiläum schon.
Yes.
Sie haben auch einen Award, den sie vergeben. Und sie haben eine gute Mischung, oder alles. Sie haben neue Filme, sie haben alte Klassiker dabei. Sie haben auch jedes Genre vom Horror bedienen. Und da gibt es ja x Genre, wie ihr wisst, oder Splatter und Humor und alles Body, Horror, alles ist da dabei, oder? Und was ich eben auch wahnsinnig finde, wenn ich da das Programm anschaue, sind 33 Schweizer Premieren, die sie zeigen, und sogar eine Europa-Premiere von einem Film. Und das ist schon gewaltig, was sie da auf die Beine gestellt haben. Auch wenn wir die meisten Filme, wenn ich das Programm durchschaue, nicht so viel sagen. Aber auch klar, bei den Neuheiten, die sind nicht so bekannt. Und das Horror-Genre geht halt immer so ein bisschen vergessen, oder? Also bei all diesen Blockbuster ist das eben nicht so präsent. Und darum umso wichtiger gibt es da ja, das Festival. Einen möchte ich noch rausheben, der nicht so ganz ein Horrorfilm ist, aber wo sie gleich ins Programm reingenommen haben, weil sie ihn einfach lieben. Den muss man einfach nicht lieben, den Schauspieler, der Nicolas Cage, mit seinem neuen Film «The Surfer». Wir sind gespannt, wo eher so ein bisschen Thriller ist, als jetzt geht Horror. aber sie haben geschrieben, ja, sie können einfach nicht auf einen Nicolas Cage verzichten und müssen den Film drin haben.
Yes, du sagst, es ist wirklich mega breit. Sie haben ja noch einen gewissen Anime-Anteil, was mich auch noch freut. Also Demon City Shinjuku oder Ninja Scroll habe ich gesehen, Vampire Hunter D. Also für auch Anime-angehauchte Leute haben sie das auch noch aufgemischt. Eben, du sagst von Trash über eigentlich exotische Sachen, aber auch gut produzierte Sachen, die man jetzt nicht nur täglich sieht. Also es ist auch ein bisschen Special Interest reingewoben eben. Also es ist wirklich die ganze Bandbreite oder eben auch berühmt. Also so Nischenfilme, zum Beispiel koreanisch The Host sagt vielleicht denen noch etwas oder Donnie Darko. Ja, genau. Also es gibt, wie ihr merkt, das ist so ein bisschen ein grosser Mixery hier drin in diesem Festivalprogramm für alle Interessierten.
Ja. Von diesem Programm. Und es ist gerade nach Ostern, also am Osterdienstag quasi fängt es an. Ah, vielleicht habt ihr ja dann noch ein bisschen frei. Dann holt mich der Pass vom, wie der Tommy das macht. Und wenn ihr es ganz genau wissen, dann machen wir da Werbung für unsere Podcast-Kollegen aus Basel, die da ein bisschen verbandelt sind, auch mit dem Brookgore Filmfestival. Nämlich seine Swiss-Kollegen, die haben ein Special gemacht über das ganze Programm von Brookgore. Wenn ihr genau wollt wissen, lasst doch dort rein. Und dann steigen wir da mit ein. Mit unseren Sachen, Tommy, oder? Genau. Jetzt haben wir schon viel News gehabt, aber wir haben schon auch ein vollpacktes Programm, wie das Brookgore vollpackt ist.
Sind wir jetzt vollpackt.
Und gell, jetzt, wir hoffen, es sind mal nicht so depro, wie wir die letzten ein, zwei Folgen zusammen, oder? Haben wir so ein bisschen
depro? Also nicht, dass ich depro bin. Nicht, dass ich depro wäre, aber du weißt, ich habe immer... Ich habe schon immer ein bisschen die kaltvolleren, respektive manchmal halt auch gewaltvolleren Themen, leider noch. Aber deine Feel-Good-Vibes, sie kommen langsam über. Also ich gebe mir Mühe, die auch in meinen Views mal einzuweben und meine auch ein bisschen leichter...
Spätestens zu Ted Lasso 4.
Ja, dann könnte ich dort wieder vielleicht mal anknüpfen oder respektive mal mich reinbegeben. Ja, leicht ist anders, würde ich sagen. Jetzt vielleicht die erste Serie, wo wir bereits schon ein bisschen in der letzten Folge etwas darüber haben verloren. Die beiden haben sie noch nicht gesehen gehabt. Mittlerweile habt ihr sie gesehen. Und ich rede von Adolescence. Jetzt kannst ja du vielleicht ein bisschen sagen, wie du diese Serie wahrnimmst, oder? Die ist ja sehr medial jetzt eben präsent.
Ja, ja genau, das wollte ich jetzt sagen. Also das ist natürlich schon mal gut, oder, dass da eine Serie wieder mal die mediale Aufmerksamkeit bekommt und da noch zu so einem wichtigen Thema. Ich glaube, wir gehen nicht mehr genau darauf ein, wie und was. Sonst hören doch die letzte Folge, wo das der Tommy schon ein bisschen erklärt hat. Gebe ich da eigentlich so ein bisschen mein Feedback ab. Und ja, wie ich gerade angetönt habe, oder ich finde es wichtig, wird so ein Thema, spezielles, aber auch wichtiges Thema, vorgehoben und springt jetzt auch die Presse darauf ein, dass sie das ja aufnehmen und erzählen und aufmerksam machen, so ein bisschen auf, ja, so ein bisschen Mobbing, aber eben auch über Social Media, oder was geht dort ab in den Kommentaren, wo wir Eltern zum Teil ja gar nicht nachkommen, oder was jetzt die Zeichen bedeuten und wahrscheinlich das auch jeden Tag ändert, oder welche Farbe vom Herzchen das jetzt was bedeutet genau. Und nebst dem ist ja die Serie auch sehr speziell und super produziert, oder? Es sind nämlich alles One-Takes, jede Erfolg, wo ich zwar dort muss sagen, ich habe Hochachtung, oder, von dem, von den Kamerapersonen, die mit dem umgehen, auch von den Schauspielern natürlich und Schauspielerinnen, die das alles im One-Take müssen sagen und reden, oder? Da darfst du dir nicht versprechen und verhaspeln. Da musst du satt und fest sein in deinem Text. Und sie haben ja wie zweimal pro Tag gedreht, immer am Morgen und am Nachmittag, oder? Und jede Folge haben sie, glaube ich, 10-mal gedreht, genau, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ja, das finde ich, das ist Wahnsinn, oder? Da musst du konzentriert bleiben und voll dabei. Und von dem habe ich Hochachtung, aber es tut der Serie nicht immer nur gut, muss ich ganz ehrlich gesagt sagen.
Okay.
Es hat, ich finde, die erste und die dritte Folge finde ich extrem stark, weißt du, wie das rüberkommt. Mhm. Dort, wo der Gil mit der Psychologin redet, das ist wahnsinnig gut gemacht. Und dort, weißt du, bist schon ja näher dran, was ja das soll sein. Aber auch insbesondere die letzte Folge finde ich jetzt auch One-Take nicht wirklich immer geeignet, weißt du, für alles zu erzählen. So. Mm. Oder es hat da für mich noch so ein paar lose Enden gehabt, die nicht fertig erzählt waren.
Ich glaube, das haben sie im Fall auch bewusst gewählt, oder?
Bewusst gemacht.
Mhm, mhm. Also,
ja, aber warum tust du es dann auf? Oder so ein bisschen das Fenster?
Ja, ich glaube, dass man auch zum Nachdenken animiert wird. Also ich glaube, das ist auch ein bisschen, vielleicht eine Art von Provokation, die ich noch schätze, dass man eben nicht alles zu Ende beantwortet. Bezüglich dem Plot jetzt bei Adolescence, dieser Schuldfrage von dem 13-Jährigen und so, dass das nicht
ganz... Nein, mir geht es also, nicht nur um das, sondern auch die, es werden ja auch andere Personen noch beschuldigt, oder, und dort, das wird nicht aufgelöst.
Ja.
Also,
ja.
Das finde ich, das ist ein bisschen komisches Fass, was sie dort haben aufgetan. Ja, es eignet, man merkt einfach, es eignet sich nicht für alles immer der One Take.
Also mir ist das ehrlich gesagt ein bisschen anders gegangen, wenn ich da einschwenke. Ich hatte das Gefühl gehabt, dass eben genau das Stilmittel eigentlich gut gewählt ist. Du hast jetzt gesagt, die erste und die dritte ist dir vor allem so gegangen, eben gerade weil die Atmosphäre ja eigentlich drinnen ist geblieben. Und ich hatte so das Gefühl gehabt, in der Wandelbarkeit von den Emotionen, von den Protagonisten, also eigentlich für mich fast durch das Band durch, dass dort wirklich, wie du sagst, oder, man verfolgt die stringent in diesem One-Take und hat so das Gefühl, jetzt passiert dann wieder etwas Neues, es gibt eine neue Dynamik rein, wie sich das gefühlsmässig verändert. Das hat mich sehr gecatcht und von Freude zu Verzweiflung, zu Hoffnung, zu ganz unterschiedlichen Emotionalitäten. Oder? Und dort bin ich irgendwie wie drinnen geblieben und das hat mich so fasziniert eigentlich an dieser Serie, an dieser Netflix-Serie, ja.
Mhm.
Also, ihr seht, es gibt viel zu diskutieren, es schlägt auch hohe Wellen, eben, wie gesagt, weil es um Jugendgewalt im entfernten Sinn über Inzell-Thema, über Internet Geschichten angehend auch ein bisschen Frauenhass mit hier eingewoben wird und so. Und Messer, also Gewalt unter Jugendlichen, ist auch ein Thema, weil das im Steam Graham, der ja dort auch mitgeschrieben hat, selber an diesem Drehbuch mit dem Jack Throne, ist das mega wichtig gewesen. Also es ist sehr eine persönliche Note in dieser Serie. Und hier ist mir jetzt heiss am Diskutieren, ob es echt eine zweite Season überhaupt zulässt, wird geben. Und da sind sie, glaube ich, im Moment sehr am Hin und Her. Also es existiert, glaube ich, plotmässig. Ist das nicht wirklich zu Ende geschrieben? Es würde etwas zulassen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das Steam Graham und Jack Throne... Es braucht es auch nicht, eigentlich.
Wir haben gelesen, wo sie es eher nicht machen wollen. Aber es ist ja eben wieder so, oder? Du hast Erfolg und nachher kommt natürlich, kommen die Studios und Produzenten und Zeugs und werden natürlich an diesem Erfolg wie anknüpfen. Und das ist nicht immer gut.
Oder? Nein. Und vor allem gerade in so einer sehr... Thematik, die einem mitnimmt und einem begeistert und einem zum Nachdenken bringt. Nicht, dass man dann eben ein Opfer vom eigenen Erfolg wird, nur durch den Druck, der jetzt eigentlich durch den Streamingdienst entsteht. Oder? Also, ja, Moski, was...
Aber ja, schaut rein, ja, so ein bisschen, einfach noch ein bisschen eine Warnung oder dort eben, ja, müsst ein bisschen aufpassen, mit dem Thema schon ein bisschen Berührung gekommen oder nicht das gecatcht, die ganze Jugendgewaltgeschichte, müsst ihr das nicht schauen, weil das geht dann eigentlich schon nach, auch wenn man die ganze ältere Sicht natürlich dort auch sieht oder wie hilflos, dass die mit dem müssen umgehen. Ja, es geht einem das so gut, wenn man selber Kinder hat, ziemlich nach, finde ich. Ja. Ja, jetzt gehen wir über noch ganz kurz auch zu einer Serie, die auch gehypt wird im Moment, oder? Recht, aber ihr zwei habt es eben noch nicht gesehen. Ich habe keine Ahnung, warum, dass ihr das noch nicht gesehen habt und noch nicht schaut. Noch nicht einmal die erste Staffel. Und jetzt ist die zweite Staffel von, ich rede nämlich von Severance, rausgekommen, respektive eben schon fertig. Und ich habe natürlich das schon fertig geschaut und ich warte eigentlich drauf, oder, dass ich jetzt endlich dort mit euch
kann reden kann. Kannst loslegen.
Weil ich tue mich noch ein bisschen lustig machen, weil sie ist einfach grossartig.
Ja.
Weiterhin. Also die Staffel 1 ist schon wirklich wahnsinnig gut gewesen von Severance, wo übrigens mit einem riesengroßen Cliffhanger aufhört, das tue ich schon mal spoilern, aber du musst ja jetzt nicht warten, wie ich, 2-3 Jahre, für zum Weiterschauen. Du kannst nahtlos weitermachen. Ich sage vielleicht noch schnell, oder willst du, hast ja, ich glaube, eine Folge hast gesehen, oder?
Ich glaube, du bist der Kompetenter. Ich glaube, du bist hier bei Severance wirklich voll der Kompetenter. Ich habe wirklich eine Folge
gesehen. Ja, aber sonst rede ich ja nur. Nein, weißt,
ist,
um was
das ist
geht.
Voll weißt, okay. Du? Das ist voll okay. Ich spiele den Ball zu dir. Ich höre dir fasziniert zu, weil sie ist wirklich gut. Also die ersten 3 Folgen habe ich jetzt den Intus und ich bleibe dran, Moski. Ich werde sie zu Gemüte führen. Leg los.
Also es geht, ich tue nur ganz kurz, ich halte mich kurz, um was es geht. Es gibt die Firma Lumen und wenn man dort geht arbeiten, dann muss man sich eben severen. Das heisst, du kommst einen Chip in dein Hirn implantiert über und jedes Mal, wenn du dort ins Büro reingehst, dann wird dein Bewusstsein eigentlich wie gesplittet. Oder? Du hast dann wie 2 Bewusstsein und das eine weiss nichts vom anderen, nämlich von deinem Inni. Der Inni ist der, der am Arbeiten ist. Mhm. Und dann geht um 5 Uhr wieder raus und dann bist du der Alte. Und eigentlich, also ja, wenn du der Alte bist, ist noch cool, oder? Du weißt nie, was das beim Arbeiten passiert ist.
Nein.
Und also, die wissen nichts voneinander. Ja. Oder? Und das ist eigentlich so der Prämisse von dieser Serie. Und jetzt geht es natürlich einfach ein darum, dass die Figuren, die übrigens auch sehr, sehr spezielle Charaktere sind, von der Psyche her, aber auch vom Aussehen eher, oder? Sie sind so ein bisschen speziell, die ja, wollen natürlich so ein bisschen ihr Individuum als Inni wie auch als Alte wie ausleben, oder? Und natürlich in der ersten Serie geht es so ein bisschen darum, ja, das natürlich auch zu erklären, aber eigentlich auch, ja, was machen denn die dort? Und das wird dann in der zweiten Staffel dann eigentlich dann noch aufgenommen, aber es geht einfach dort noch mehr darum, ja, wie können jetzt die Figuren und die Personen ihre Selbstständigkeit leben und sein, oder? Dass nicht jemand, der Alte, mehr kann bestimmen als der Inni. Wer hat jetzt dann ja mehr zu sagen, oder? Was die Figur, die Psyche soll machen, oder? Und dort kommt dann plötzlich Liebe ins Spiel, etc., oder? Und ihr seht, ziemlich abgefahrene Geschichte, und so ist es auch, also auch die Büro, oder, sind ganz speziell, da ist einfach ein riesen Raum, wo irgendwie grüner Teppich drin ist, es hängt nie noch etwas an der Wand, und in der Mitte stehen einfach vier Büro. Und alles leer drumherum, oder? Warum ist das so? Und sie wissen auch gar nicht, was sie eigentlich für einen Job machen, was sie eigentlich da, sie müssen irgendwelche Zahlen irgendwie lesen und irgendwie zusammentun, ja, was soll das überhaupt? Und das probiert mit so nah, wird so Schrittli für Schrittli wird das aufgeschlüsselt, und ich kann schon mal sagen, das Finale von Staffel 2 ist furios.
Ich spüre, du bist gecatcht. Du hast da sicher es unbedingt schauen, irgendwo hinterführen, wie ich das höre. Unbedingt.
Ja. Die zweite Staffel hat zum Teil so ein bisschen es hat ein bisschen Hänger zwischen ihnen, ja, wo sie so ein bisschen wieder müssen, zum Erklären zu bringen, dass sie wieder den Schritt in Plot rein, weißt du, das musst du irgendwie auch ein bisschen weiter erzählen. Dort hat es manchmal so ein bisschen Hänger, aber das ist auf höchem Niveau gemotzt.
Genau. Und es ist eben so dystopisch Science Fiction, es hat viel psychologische Thriller-Themen, kann man ja so ein bisschen verorten, oder? Jetzt Severance, aber Workplace-Drama fast ein bisschen so.
Ja, schon ein bisschen. Ja, genau. So ein bisschen 80er-Jahr-Vibes hat so ein bisschen drin.
Das ist mir im Internet nämlich noch entgegengekommen. Du hast dort eine Ausstattung von diesen Gebäuden oder Büro angetönt und so. Und man sieht dort zum Teil, habe ich anderes Zeug gesehen, wo ein bisschen anderes Zeug hat angeteasert. Also so in den Möbel, stilistischen Sachen, unglaublich so teure Stühle und so Kunstgemälde, galeriemässig, die sie dort ausstaffiert haben, scheint Einzelstück bei Severance, die gigantische Preise haben auf dem Markt. Also schier scheint es nicht erschwinglich sein zum Teil, wo sie gleich noch in die Serie reingeflochten haben. Also so in gewissen dystopischen Sequenzen, wo genau, weiss ich auch nicht überall. Ich lasse mich da noch
ein bisschen lassen. Der Preis ist jetzt das sicher nicht runtergegangen.
Nein, wenn sie in so einer Serie, wobei sie so catchy Sachen, die auch so exklusiv sind, dass sie Kuratoren die rausgestohlen haben und für die Serie verwendet haben oder whatever. Aber special. Also, ihr gehört hier Severance, Apple TV Plus Geschichte, wo scheint sie ja jetzt Season 3 nicht mehr so weit so weg sein, wie auch schon bei der Season 1 auf 2, oder? Hast du da auch, gell, da ist schon etwas im Anzug. Sie sind immer voll dran.
Ja. Also es ist bestätigt, Season 3 und ja, genau.
Das wird kommen. Also, ja.
Gut, komm, jetzt kannst du erzählen mal.
Ja.
Du hast auch Serie geschaut.
Genau, ich habe nämlich eine Season 3 geschaut von Gangs of London. Da hat es schon mal zwei Vorlagen gegeben. Serie technisch, also zwei Seasons vorher. Das ist eigentlich so Kartell und Gangsters in London City. Und die verfolgt man eigentlich. Es hat auch immer wieder Cliffhanger gegeben zwischen den einzelnen Seasons und so. Verstrickungen. Und da folgt man eigentlich so Verbrechersyndikat von den Wallaces. Und Elliot Carter ist dort so ein Polizist, der zwischen die Fronten kommt. Und ja, das ist eigentlich so ein bisschen die Unterwelt, die dort beleuchtet wird, aber das Ganze so für eine Thriller-Action-Crime-Drama-Geschichte verflochten. Und dort zudem hat die Stoffentwicklung noch der Gareth Evans beigesteuert. Der Gareth Evans, der eigentlich durch The Raid auch bekannt ist worden, also als Action-Sequenzen, die da garantiert extrem gut waren, abseits von Hollywood. Das ist eine Gratis-Empfehlung an alle Action-Fans, The Raid 1 und The Raid 2 unbedingt schauen.
Und wo das Jahr Havoc soll rauskommen, wo eigentlich auch in die
Presse
schon lange darauf warten.
Voilà, genau. Der Idee ist, und eben der hat dort mitgewirkt, der Gareth Evans. Jetzt ist die dritte Staffel rausgekommen und ja, das Einzige, was dort vielleicht ein bisschen ist, es hat halt bei Gangs of London immer wieder so Sachen, wo man der Logik halber nicht immer ganz schlüssig ist. Also nicht gerade Plotholes, aber so gewisse Sequenzen, wo man so ein bisschen das Gefühl hat, das hätte man jetzt anders müssen lösen oder so die Logik ein bisschen hängt, warum jetzt gewisse Protagonisten so agieren, wie sie agieren, hat dort ein bisschen eine Schwäche für mich. Aber es holt es dann eher gewissermassen teilweise wieder zurück mit einem Spannungsbogen, der immer wieder ein bisschen anziehen, trotz dieser mangelnden Logik und der Action, die zum Teil halt auch wieder abgeht, wobei der Effekt auch nicht immer, sagen wir, VFX standardmäßig funktionieren oder gut funktionieren. Also ihr spürt hier schon ein einen leichten Wellengang spürbar bei mir, aber ich finde, sie ist nichtsdestotrotz
ein leichter Wellengang
vom Productioning oder respektive vom Value, was sie hat, aber nichtsdestotrotz für Serien, die Season 1 und 2 haben gesehen haben, werden sich die auch gut reinziehen können. Kann ich schon vielleicht verraten, es wird noch nicht aller Tage Abend. Es hat einen gewissen Cliffhanger, sogar einen recht grossen, bei Season 3. Aber für alle Freunde, die ein bisschen Action und Crime gerne haben, ist Gangs of London sicher stabil, gut schaubar. Ich wäre dort so zwischen 3-3,5. Also ist okay, kann man sich geben. Yes, das ist ja, so eine Geschichte.
Übernehme ich da wieder und ich habe zwei Serien geschaut und weil es der amerikanische Präsident momentan nur in der Presse ist, habe ich auch zwei Serien geschaut, wo es um einen amerikanischen Präsident geht. Die erste, die ich anfange, ist Zero Day auf Netflix. Das ist eine Miniserie, also es hat nur 6 Episoden. Und der geht es einfach darum, dass eben der Zero Day ist in Amerika in Form von einer Cyber-Attacke, wo dann eigentlich ganz Amerika stillsteht, keinen Strom mehr hat und nichts mehr geht. Und dort sind ganz viele Leute gestorben, zwar nur einen kurzen Moment, und dann haben sie es wieder angelassen, so quasi als Drohung. Und jetzt hat man das wollen untersuchen und da holt man niemand Geringeres als der vormalige US-Präsident, der gespielt wird von Robert De Niro, der das Untersuchungsteam soll leiten soll, für da aufzuklären, was eigentlich da abgegangen ist. Mhm. Und das ist wirklich wahnsinnig spannend gemacht, muss ich sagen. Der Robert De Niro spielt ja wie immer, oder? Das ist eine Bank, spielt er gut. An seiner Seite hat er noch den Jesse Plemons, der so seine Assistenten spielt. Und dann noch ein paar weitere Figuren. Und ja, sie probieren echt, das da aufzuklären. Es ist wirklich sehr spannend aufgebaut. Es hat verschiedenste Intrigen drin, wo du nicht weisst, wem kannst du jetzt trauen, wer hat da Dreck am Stecken oder erzählt jetzt doch die Wahrheit. Und so ein bisschen auch die Prämisse am Schluss, oder, wo jetzt eben auch beim amerikanischen Präsidenten ja ist. Oder so ein bisschen, wo ist eben das Menschliche da und wo tue ich irgendetwas vertuschen, weil ich irgendwie meinen eigenen Arsch retten oder eben, dass keine Panik ist oder was auch immer. Und wo kommt eben die Menschlichkeit oder die Wahrheit ans Licht und so mit dem spielt eigentlich ja die Serie die ganze Zeit. Oder? Und das ist wirklich schnell durchgeschaut, 6 Episoden an 3/4 Stunde. Super Serie, wirklich stark. Also könnt ihr wirklich sehr, sehr gut schauen. Grosse Empfehlung von meiner Seite.
Okay, okay. Habe ich noch nicht gesehen, muss ich auch dazu sagen. Aber auf deine Empfehlung her könnte ich mir die auch mal gönnen. Ja, ich habe noch etwas gesehen auf Amazon Prime. Eigentlich so ein eine klassische, ja, Anführungsstrichen, Cop-Serie. Aber sie ist noch gleich relativ gut produziert. Du hast ein, zwei spezielle Fußnoten. Es ist nämlich On Call und die ist produziert von Tim Walsh und Elliot Wolff. Und der Elliot Wolff hat nämlich noch spezielle Bedeutung, weil das ist der Sohn von Dick Wolff, auch bekannt als Produzent von Law and Order. Also das ist da der Sohn am Werk von einem namhaften Produzent und Regisseur in Hollywood, wo eben der auch schon bereits namhaft ist. Und On Call ist eigentlich so ein bisschen, verfolgt man zwei Polizeibeamte, Also im Prinzip eine gestandene Polizistin, die dann ihre Partnerin verliert durch ein Event und dann wird ihr ein Rookie zu suchen geschoben. Also ein Noob, der sie am Ausbilden ist dort. Und sie müssen sich dort durch die Crime-Szene durchwurschteln und sie muss schauen, dass er eigentlich auch seine Lehrplätze abbekommt. Und dort durch in der Hauptrolle ist Brandon LaCourette und Torian Belsario. Das ist eigentlich recht stabil, vor allem, weil es spezielle Szenen hat, die so mit dieser Bodycam gefilmt sind. Also sie switchen dort immer wieder so ein bisschen hin und her bei den Protagonisten, zuerst so von außen gefilmt und dann sieht man eigentlich in der Verfolgung, wie es so auf die Bodycam switcht. Und das gibt so ein kleine...
Ist das nicht auch bei der Rookie oder so? Das ist auch so ein bisschen Polizei.
Genau. Das ist jetzt dort ein bisschen komödiantischer. On-Call ist dann schon eben ein bisschen härter und so. Aber das ist, glaube ich, jetzt auch ein neuer Trend um die Cop-Audensität. Oder wenn sie dann wirklich so eben jemand am Verfolgen sind.
Die nicht wie die am Nachmittag um 3 auf RTL. Nein, oder? Wo so sie schlecht. Auch so ein bisschen...
genau, so ein bisschen Drama und so. Nein, ich habe das echt noch cool gefunden, weil es eben einerseits schauspielerisch gar nicht schlecht ist und eben auch kameratechnisch also stabil gedreht ist. Also auf eine coole Art, oder? Weil es eben immer den Switch gibt und der Spannungsbogen relativ okay ist und das Body gespannt, eben da der Rookie und die gestandene Polizistin. Also jemand, der so Crime-Action-Drama gerne hat, ist dort bei On-Call Cop-Sachen sicher nicht falsch. Also ich habe es stabil gefunden, wirklich auch sehr gut schaubar. Wer dem das etwas sagt, ist dort gut bedient.
Ja, das ist doch gut. Und dann mache ich eigentlich gleich weiter mit Crime und Thriller, weil ich habe ja vorhin gesagt, oder? Der amerikanische Präsident und bei Paradise, da stirbt der Präsident gut am Anfang. Wow. Und sein treuer Bodyguard, gespielt von Jerlin K. Brown, der wirklich sehr gewissenhaft ist, der versucht jetzt eigentlich aufzuklären, ja, was passiert ist, weil er ist eigentlich auch der letzte Mann, wo der Präsident noch lebendig gesehen und es war sehr, sehr guter Freund eigentlich auch gewesen. Der Präsident wird gespielt von James Marsden und ja, ich möchte eigentlich gar nicht zu viel erzählen, weil sonst würde ich eigentlich spoilern. Es wird eigentlich, eben, es geht immer näher rund um die Geschichte und auch wirklich, ich kann schon die Empfehlung eigentlich abgeben an diese Serie. Wirklich sehr gut und auch spannend gemacht und eigentlich jede Folge hat quasi einen Cliffhanger hinten dran, dass du eigentlich geht, willst weiter schauen, aber nicht nur so ein bisschen künstlich, also es ist wirklich auch gut gemacht und der Plot wird eigentlich dort auch schön weitertreiben und ja, das finde ich wirklich sehr gut aufgedreht, also erzählt, also es wird auch immer wieder so ein bisschen mit Zeit Sprung geschafft, also man sieht dann auch den Präsidenten immer wieder, was vorher passiert ist, es geht so ein bisschen hin und her, aber trotzdem geht es dann auch noch weiter und finde ich wirklich sehr, sehr gut gemacht. Könnt ihr schauen, auf Disney Plus läuft das, sind schon alle 8 Folgen verfügbar und lädt mich auf das ein, vielleicht braucht ihr 1-2 Folgen und ja, eben, ich habe nicht mehr erzählen von der Geschichte her und das möchte ich eigentlich auch nicht, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, das müsst ihr so ein bisschen selber herausfinden, was da die ganze Geschichte ist. Erwähnen möchte ich eigentlich noch Julian Nicholson, wo so eine Beraterin spielt von der Präsidentin von Amerika. Ja, ihr habt richtig gehört. Ah, nein, vom Präsident, sorry. Die Präsidentin ist vorhin, jetzt habe ich das durcheinander gebracht, bei Zero Day gibt es eine Präsidentin, hier bei Paradise ist auch der Präsident ja, eben ermordet worden. Aber Julian Nicholson, der da auch sehr gut spielt, wo ich eigentlich bei Janet Planet von letztes Jahr gesehen habe, und auch bei Dream Szenario von letztes Jahr hat sie mitgespielt. Und sie macht da auch sehr, sehr gute Fälle in dieser Serie. Jetzt hoffe ich, ich habe mich nicht zu viel verwirrt mit diesen ganzen
mit Präsidenten. Mit der Präsidentschaft, ja. Mit der aktuellen ist man schon genug verwirrt von dem her.
Ja, genau. Jetzt mache ich noch ein grösseres Sample.
Nein, alles hier. Gut.
Also, aber wichtig ist, ihr könnt beide Serien, Zero Day und Paradise, sehr gut schauen. Spannend. Schaut rein, eine auf Netflix, eine auf Disney+.
Super. Das ist doch gut, du, ich gehe auch noch einmal ins Crime-Genre, aber das mal ein bisschen ins True-Crime-Doku-Genre. Du weißt, ich bin dort ein bisschen touched.
Ja, ist gut.
Bei Netflix gibt es halt relativ viele True-Crime-Sachen. Ich verfolge das teilweise nach wie vor noch. Ich habe relativ viel schon gesehen. Ich erwähne jetzt hier wieder mal eine. Die ist noch nicht so alt. Es geht um American Murder, Gabby Petito. Kurz, es ist schon auch relativ ein tragischer Fall, weil es um eine junge Frau geht, nämlich eben die Gabby Petito, die leider dann auch sie ein Lebensende findet, also ermordet wird. Es geht um den Fall. Und sie ist zusammen mit ihrem Freund, dem Brian Laundrie, sind beide recht jung. Gabby ist der 22, er ist 23. Sie sind mit einem Van durch Amerika unterwegs und das hat grosse Wellen geschlagen in Amerika. 2021 ist das nämlich gewesen. Sie haben bloggt, sind quer durch Amerika gefahren, haben das auf Social Media aufgeladen, Instagram, YouTube, whatever, auf allen Channels und so. Das hat dann ein tragisches jähes Ende gefunden. Es wird auch immer, es gibt im Internet immer noch Gerüchte, was dort genau alles gelaufen ist und so. Und Zeug und Geschichten, weil sie dann eben einem Verbrechen zu Opfer fällt, die Gabby, die mit dem Brian zu tun hat. Es geht auch ein bisschen im Sinn von der harten und leider auch immer wieder aktuelle Debatte Femizid, wo da eine Rolle spielt, aus Social Media kombiniert in dieser Form, weil das Leute sind, die halt dort in Amerika sehr stark bei den jungen Leuten in der Öffentlichkeit sind gestanden und das sind 3 Episoden, 40 Minuten circa. Ja, also es ist gut aufgerollt, sagen wir es, wenn man dem so darf sagen, es kommen natürlich die betroffenen Leute zu Wort und so. Und ich habe auch die Reise, die die zwei haben gemacht. Und es hat dort auch so Vorfälle gegeben, wo er mit Kameras festgehalten sie wurden sogar vor der Polizei wieder zurück zu dieser Bodycam. Hey, aber das mal auf leider realistisch, oder? Wo das Bärli aneinander geraten und er wird eben immer wieder gewährleistet, hat man dort etwas können machen, hat man können intervenieren. Also hier auch eine kleine Triggerwarnung für all die, die junge Erwachsene daheim haben oder eben gerade, weil man das thematisieren muss vielleicht, oder vor allem bei jungen Frauen halt auch, bis woher und woher nicht weiter und so. Also ihr seht, wir haben das hier in dieser True Crime Doku leider wieder aufgerollt und es ist ein tragisches Ende für beide und auch für die Betroffenen, aber sage ich jetzt mal, mit Vorsicht zu genießen. Eine gute True Crime Doku.
Und ist immer True Crime, ist immer mit Trigger und
ja, extrem Vorsicht natürlich. Genießen,
ja. Das, ja, geht dir das immer je nachdem nach?
Oder? Das ist ja so. Mit je nachdem, wie man eben gerade verbandelt ist und auch selber Erlebnisse hat, dementsprechend im Spektrum Gewalt und Verbrechen.
Ja, es ist einfach schon auch nochmal etwas anderes, oder? Wenn du weißt, das ist eben echt passiert, oder? Und nicht,
absolut.
Es ist nicht nur ein Film.
Nein,
das ist schon im Kopf.
Genau. Ja.
Ja, komm, dann muss ich die Stimmung wieder ein bisschen haben.
Ja, du bist jetzt unser Stimmungsheber wieder. Jetzt habe ich sie gerade ein bisschen in den Keller gerockt.
Ja, aber ich habe natürlich wieder eine viel gute Serie geschaut, yes, auf Apple TV Plus. Obwohl, die Ausgangslage von dieser spanischen Serie, das habe ich auch interessant gefunden, mal eine spanische Serie zu schauen. Die Ausgangslage ist gar nicht so lustig. Das ist nämlich der Raúl, gespielt von Juan Amargos Rubert. Der hat eine Diagnose bekommen, dass er einen Herztumor hat. Und das aber nur operativ kann flicken, wenn dann überhaupt die Chancen sind eben sehr schlecht, die sie ihm da eigentlich geben. Und nebendran ist Marta, gespielt von der Veronica Echegui. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Wahrscheinlich nicht. Und eben der Raul und Marta, die treffen einander auf einer Beerdigung. Merkel, sie sind mal zusammen in die Schule. Und so kommen sie irgendwie so ein bisschen ins Gespräch und machen dann ab zum Date. Das ist so ein bisschen die Ausgangslage. Und obwohl das eben so ein bisschen Depro tönt, oder? Und Serie heisst nämlich Love You to Death. Das ist auch nicht der happiest Titel, den sie da vergeben können. Ist sie aber so wirklich sehr so einen einfachen, aber sehr charmanten Humor. Und das ist so herzlich aufgebaut, dass du auch immer wieder musst schmunzeln drin. Und das habe ich wahnsinnig gut gefunden, oder? Dass nicht, ja, wie bei diesen Filmen oder Serien, oder wo irgendwie jemand Krebs hat und dann weisst, der stirbt ja sowieso am Schluss und alle rennen und so. Das ist hier überhaupt nicht der Fall. Ich sage nicht, wie es ausgeht, aber einfach so der Grundtenor, wo durch die ganze Serie durch ist, in diesen 7 Folgen, der ist einfach so positiv und herzlich, weißt du, wie sie miteinander umgehen und eben überhaupt nicht auf das Melancholische gemacht und das finde ich ja sehr gut oder so der Pluspunkt eigentlich an dieser Serie. Das ist jetzt nicht, weißt du, top, top, dass jetzt sagst, müsst ihr unbedingt schauen, aber wenn ihr so ein bisschen viel gut das gerne habt und auch so das spanische Flair, das da jetzt so ein bisschen mitspielt, das ein bisschen anders ist, ja, das macht da mit. Ah, bei Marta habe ich noch vergessen, sie ist eigentlich Single, hat aber herausgefunden, dass sie schwanger ist, das kommt auch noch dazu, und so braut das Ganze so aufeinander
Konstellationen,
die Konstellationen, und ja, das ist sehr herzlich und gut gemacht.
Ja. Dann gut, dann spannend. Ja, jetzt weiss ich nicht, hast du noch etwas
im
Serienformat? Sind wir durch? Ja. Ich denke, wir können da in das filmische Genre wieder überwechseln. Dort habe ich so einen kleinen Horror-Movie gesehen, sage ich dem mal so. Französische Produktion, ich weiss nicht, ob du von dem schon mal gehört hast. Spiders, ihr Biss ist der Tod, läuft er in Deutsch bei uns, unvertitelt.
Ja, ich habe vom Film schon gehört, aber ich habe ihn nicht gesehen. Genau.
Ja, es ist so eine Kleinproduktion, kann man sagen, von Frankreich her. Sébastien Vanier hat es produziert, zusammen das Drehbuch geschrieben mit dem Follow Bernard. Es geht eigentlich, wie der Titel so sagt, um Spider-Spinneln. Es ist so ein bisschen verortet nennen. Das ist die spezielle Komponente in die französische Banlieues rein, in die Gegend. Weil dort nennen einen dementsprechend eine Spinne abbekommt, eine seltene Gattung, die sich dann extrem stark vermehrt. Also die Schauspieler sind auch nicht wirklich hierzulande bekannte Schauspieler, es sind sehr viele Jungschauspieler, die dort stattfinden. Also Theo Christine, Sophia Lassafrance, Jérôme Niel, also das sind alles Leute, die man hierzulande nicht kennt, keine grösseren Jungschauspieler. Und ja, die Spinnen, die grassieren eben dort in den Banlieue und es wird dort so ein bisschen gespielt, wie die Jungs und Mädels dort in dieser Ghetto-Gegend ein bisschen wohnen, in mudrigen Banlieue-Wohnungen und der Plot dann so entsteht, wie die Spinnen grassieren und der Horror-Vibe langsam ein bisschen aufkommt. Und ich habe mir dort das sozialkritische Element, das durchaus zum Teil ein bisschen unterschwellig, weil zum Teil ist es dann so, das Licht funktioniert wieder nicht. Und das nehmen sie nachher eigentlich als Horroraufhänger, dass im Banlieue alles runtergerockt ist und nichts funktioniert. Also sei es eben das Licht, der Lift oder whatever und so Zeug. Das zum Teil auch so als Aufhänger brauchen oder in die Horrorgeschichte hinein. Und das habe ich noch so ein bisschen nice gefunden, dass man so ein Augenzwinkern hat mit sozialkritisch und dann wieder so ein bisschen Horror-Movie, aber schlussendlich bleibt es in diesem Horror-Monster-Movie hängen und hat das Potenzial, das er eben hatte, das noch viel mehr und weiter zu spinnen. Haha, weiter zu spinnen in dem Sinn, hat er ein bisschen sein. Und das habe ich schade gefunden am Schluss, als ich daraus raus bin. Ich habe so gedacht, ist okay, kurzweilig, schnell wegschauen, Horror-Movie, aber das Touchy-Element, das er manchmal so aufgebracht hat, wie die Leute zueinander stehen im Banlieue und das Kollektiv und jetzt kommt die Gefahr und jetzt sind eben die Spinnen, die Grusigen und wie man dann mit dem umgeht und es geht auch noch um Sneakers, die sie untereinander dealen und whatever. Also, das hätte ich noch viel mehr gewünscht und dann wäre es eine noch viel interessantere Sache gewesen, als nur ich sage es jetzt mal, eine mittelmässige Kleinproduktion von einem Horrorfilm. Aber nichtsdestotrotz, kurzwillig, ist okay, ist schaubar, kann man sich mal am Abend antun, wenn man gerade nichts Besseres findet, Spiders, ihr
Business. Ja gut, okay. Wenn man geht, nichts Besseres findet.
Ja, das okay. Gibt's, oder? Manchmal switchst du ja so der Tür und denkst so, ja, auf was will ich jetzt gerade? Ja, ja. Und das ist einfach so ein, sag ich mal, so ein Zwischendurch-Movie, würde ich ihn nennen. Mit Horroraspekt.
Okay. Ja, ich knüpfe nochmal an meine Serie, die ich vorhin erwähnt habe, oder da, dass wenn man eine schlechte Nachricht bekommt, weil der Arzt einem anschaut und sagt, das sieht nicht gut aus. Wir haben Krebs diagnostiziert. Mhm. Bei der Almut gespielt von der Florence Pugh. Und das ist genau die Ausgangslage, die ich vorhin bei der Serie gemacht habe. Aber hier ist es eben so ein bisschen, ja, wie all die anderen Filme auch sind, ist wie Live in Time dann auch ja, die Ausgangslage oder die Geschichte erzählt. Eben die Köchin Almut, eben Florence Pugh, die da Krebs diagnostiziert bekommt und dann trifft sie der Andrew Garfield, der Tobias spielt und die kommen dann zusammen und dann wird die romantische Geschichte erzählt, aber das wird eben nicht chronologisch erzählt, darum kann ich das eigentlich auch alles erzählen und das macht die Zeitsprünge oder es erzählt dann wieder ein bisschen von früher, wie sie sich haben lernen kennen und dann, wie es jetzt weitergeht und schon wieder ein bisschen in die Zukunft. Und ihr merkt schon, irgendwie, das tut diesem Film überhaupt nicht gut. Oder ich bin immer wieder rausgerissen worden, weil es wird auch nicht gesagt, oder jetzt mache ich einen Zeitsprung. Und du merkst es manchmal gar nicht, bis du merkst, was ist jetzt da? Aha, jetzt ist es wieder von früher. Weißt du, so, also es, irgendwie, ich verstehe das nicht ganz, oder es ist auch nicht immer so logisch und gut gemacht. Und mir hat es immer rausgerissen, dass ich eben nicht gewusst habe, ja, wo bin ich jetzt überhaupt? Und dann musst du studieren und dann bist du irgendwie schon wie aus dem Film draus, oder? Und das finde ich überhaupt nicht gut gemacht. Es ist übrigens das Filmposter «We Live in Time», wo sie eben so zusammen auf dem
Rössli spielen. Mit dem Horrorrössli, was sie immer haben. ich sehe den Meme.
Genau. Und dann, aber das ist jetzt alles rausgeschnitten. Also ja. Das Poster ist jetzt so nicht mehr so. Jetzt siehst du nur noch so das Rössli, der Kopf oben die Ohren. Aha, du ein und im Film ist es eben auch so, ja, lang gewartet, bis das Rössli kommt. Oder? Und das siehst du, aber sie haben sie auch rausgekattet noch nach dem ersten Ding. Weil es hat dann x ja Memes gegeben, oder? Wo sie irgendwie das Rössli Alien-Film und so haben rein da. Genau. Und der Film ist ja überhaupt nicht das, aber das komische Rössli-Spiel Ross hat völlig abgelenkt von diesem Filmposter. Und was es überhaupt geht. Aber ja, ich habe diesem Film nicht gross wirklich etwas abtun. Also es ist da irgendetwas von, ja, würde nicht her schauen, bis knapp schaubar jetzt für mich. Das einzig Positive sind einfach die zwei Schauspieler und Schauspielerinnen, also Florence Pugh und der Andrew Garfield, die wirklich sehr, sehr gute Chemie zusammen haben. Und ich nehme das dort eigentlich auch innen ab. Ich finde eigentlich auch, also ich habe Andrew Garfield eigentlich auch gerne, ausser als Spider-Man, der hat mir eigentlich nicht so gepasst, aber bei den anderen Filmen bin ich eigentlich da recht bei ihm und Florence Pugh, ja, die ist ja momentan sowieso so ein bisschen die Überfliegerin, die da in x Filmen mitspielt und sie macht das auch hier eigentlich wieder sehr, sehr gut.
Das ist übrigens etwas, was ich nämlich auch finde, ist, dass der Andrew Garfield abseits von diesen Spider-Man-Rollen eigentlich eine sehr gute Falle macht. Also ich glaube, er könnte meistens mehr, wenn er ein gutes Drehbuch mitbekommt im Film, kann er wirklich gut acten. Er ist eigentlich für mich zum Teil fast ein kleiner verkannter oder manchmal schon ein bisschen unterschätzter Schauspieler, aber ihm ist sich seiner Qualität erst bewusst, wenn man eben dann wirklich mal in guten Rollen sieht. Dort merkt man.
Also jetzt so Tick-Tick-Boom habe ich ihn extrem stark gefunden. Also, ja.
Ja, und ich habe da auch mal eine Serie gesehen, Mord im Auftrag Gottes, wo er auch Detective spielt. Und das hat er auch sehr stabil gespielt. Das habe ich auch müssen sagen, er kann es wirklich. Also nichtsdestotrotz, oder auch Hacksaw Ridge nicht zu vergessen. Auch, also es ist ja alles Werk, wo er wirklich mal ein bisschen kann zeigen, ja, dass er eigentlich
Ja, aber wo die Filme eigentlich auch ein bisschen unter dem Radar sind,
ja,
oder?
Absolut. Ja.
Gut, muss ich noch einen gerade anhängen?
Oder? Hau das, noch einen
raus. Ein auf- ja, ich mache es, da mache ich es kurz. Weil den Film habe ich eigentlich geschaut, nur wegen der Schauspielerin.
Ah, okay.
ich gebe es zu.
Okay.
Nämlich, ja, ich habe ein bisschen einen Crush da.
Aha, es ist das kleine.
Es ist Lisa Fries, wo man vor allem aus Babylon Berlin kennt, wo es ja dieses Jahr noch eine neue Staffel soll geben. Und sie spielt im Film «In Liebe, eure Hilde». Der ist jetzt neu rausgekommen im Streaming. Also das ist schon im Kino gelaufen letztes Jahr, aber jetzt kann man ihn streamen. Und sie spielt dort eine Frau in der Zeit in Berlin 1942, also gerade im Krieg innen. Und sie ist so ein bisschen sie ist in einer Anti-Nazi-Gruppe und tut so im Geheimen Propaganda machen, Zettel ausfüllen, Poster aufhängen und also mutige Frau und das kommt dann eigentlich aus und sie wird dort ins Gefängnis reingesteckt. Sie ist aber bereits im 8. Monat schwanger. Und dann wird das eigentlich so erzählt, wie das dort im Gefängnis weitergeht, aber es wird auch immer so mit Rückblenden gezeigt, was eigentlich so ist passiert. Lisa Fries macht das wirklich wieder mal wunderbar und sie spielt aber immer so in solchen Filmen, oder sie ist immer so ein bisschen die Nazi-Geschichte oder Anti-Nazi-Geschichte in diesem Weltkrieg. Sie hat auch viel so Filme gemacht und eigentlich auch Babylon Berlin ist auch dort voll in dieser Zeit inne. Ich glaube, das liegt ihr dort so ein bisschen am Herzen, dass sie dort darf mitspielen und das auch verkörpern und auch die Botschaften natürlich mitgeben, was da eben alles nicht so gut und toll ist. Und das macht sie eigentlich hier auch wieder sehr, sehr gut. Und das ist natürlich dann am Schluss auch ein trauriger und dramatischer Film. Da tue ich jetzt die Stimmung wieder ein bisschen abdrücken. Und das ist auch so ein bisschen immer halt, ja, die Geschichten sind immer so ein bisschen das Gleiche, auch, was man erzählt. Oder? Also man weiss jetzt langsam, was das geht, ja, was natürlich auch passiert ist oder mit den Nazis, die ganzen Unterdrückungen, dass sie da natürlich auch die Leute oder mit der Gestapo ins Gefängnis eben reingesteckt. Also das kennt man alles. Aber wir sollen ja eben nicht zu Genüge kommen, dass man das immer, immer auch wieder erzählt. Also das sehen wir ja jetzt, was auf der Welt wieder abgeht.
Leider muss man
das einfach auch immer wieder ein bisschen führen haben, auch wenn man es manchmal schon halt ein bisschen genug hat, aber das ist eigentlich das, was hier ja in diesem Film wieder passiert.
Du meinst, trotz der Schwere, die ich da spüre, die eben thematisch natürlich nicht einfach verortet, immer in diesem Zweiten Weltkrieg-Thema Anti-Nazi-Gruppe, die du erwähnt hast, das ist das in dem Fall auch relativ ein junges Cast, nehme ich jetzt mal an. Ich habe den Film nicht gesehen, aber habe jetzt da gesehen, das Dokudrama, oder in dem Sinn von dieser Gruppe, die sich da zusammen hat, da, das sind ja alles eigentlich sehr junge Erwachsene, oder? Die da ineinander, miteinander.
Ja, sicher. Also ja, der Johannes Hegemann, wo ihren Mann spielt, das ist ja einer von den ersten Filmen, den er jetzt so gemacht hat, jetzt reihenmässig weiss ich nicht, also ja, wie du, also
auch die
Schauspieler und Schauspielerin kennt man eigentlich jetzt nicht so, außer eben die Lisa Fries und auch, also gut, muss ich auch weiß ich auch nicht, wie gut das der draussen sie kennt. Oder wenn der Babylon Berlin nicht hat gesehen, dann wird es schon fast schwierig, ob der sie mal in einem Film hat gesehen. Sie macht vor allem mit deutschen Produktionen auch mit. Kafka habe ich ja letztes Jahr noch die Serie erwähnt gehabt. Oder Joel Bassmann, der Franz Kafka spielt. Genau. Und eigentlich das ist wie ein Doku quasi, so ein Biopic und da spielt sie auch mal in der Folge mit. Also ihr seht, das ist vor allem eben so deutsche Produktionen, die sie dort
Ja, aber dann würdest du trotz dieser Schwere in dem ein gut schaubar würdest du ihm abdrücken. So.
Ja, es schaubar, ja. Wenn er das halt möglich, muss man auch ein bisschen der Stimmung innen sein. Für das Schauen. In Liebe, eure Hilde.
Okay. Ja, jetzt gibt es auch einen leichten Genre-Break, oder, wenn wir das da noch so reinweben.
Yes.
Wir gehen da auch Richtung Mickey 17, wo wir beide
haben. Ja, wir haben eigentlich oder noch einen dazwischen.
Hast du noch einen dazwischen?
Nein, zwei, wo wir beide haben gesehen.
Ah, Companion. Ja. Nehmen wir den.
Komm, machen wir ganz kurz. Da hast du schon mal etwas
darüber erzählt. Genau, Tommy. Den Companion habe ich schon
also, komm, gesehen. Also sag du schnell nochmal, um was es geht. Da habe ich gerade ein bisschen viel geredet.
Okay. Ja, es geht eigentlich...
Ohne Spoiler. Schwierig, gell?
Es ist sehr schwierig bei dem, keinen Spoiler zu bringen bei Companion. Also es ist in naher Zukunft verortet. Es geht dort um künstliche Intelligenz, AI, gewisse andere Themen, die da eine Rolle spielen. Und dort in der Hauptrolle ist Sophie Thatcher und Jack Quaid. Die spielen dort ein Liebespärchen, nämlich Iris und Josh. Und die gehen dort so in ein Landhaus raus und treffen sich mit Gespänchen dort draussen. Und es ist so ein bisschen...
Das ist so wie jeder Horrorfilm.
Ja, so klassisch, genau. Es ist eigentlich am Anfang...
Aber es geht nicht ein bisschen in Richtung, ja.
Es geht dort eigentlich... Grundsätzlich könnte man ein bisschen verorten als toxische Männlichkeit, oder? Wo da... Und zusammen mit sicher ganz klares Thema ist. Und eben zuerst fährt es eigentlich relativ locker an. Und driftet eben dort näher immer wieder ab. Aber zugleich hat es auch noch ein bisschen Dark-Comedy-Elemente. Und das finde ich eben recht gelungen, der Tanz zwischen dem psychologischen Science-Fiction-Thriller, sagen wir mal, aber zusammen mit dem Dark-Comedy. Und das hat mich an dem ja so überrascht, als ich schon mal hier im Schau-Mal besprochen habe, dass mir das eigentlich einen guten Touch hat, dünkt. Jetzt, weiß ich nicht, wie dir das
geht. Ich bin da, ich bin voll bei dir. Mir? Also, mir hat das so gecatcht. So. Ja, wirklich, schaut sich gut. Ja, auch so ein bisschen für einen Horrorfilm, oder? Es ist schon nicht so düster. Mhm. Eben, weißt du, wie bevor ich gesagt habe, in das Haus, wo sie rausgehen, oder? Ist ja nicht, weißt du, wie immer düster im Wald
und so Nacht und so. Das ist jetzt hier.
Ja, absolut. Und das ist schon mal anders aufgemacht. Und der Jack Quaid, wo ja hier auch wirklich gut spielt in seiner Rolle, oder so kleine, ja, du hast es vorhin gesagt, toxische Männlichkeit, die da ein bisschen mitspielt, so kleine Soulcape, so ein bisschen ist, oder? Jetzt merkst du das schon ein bisschen am Anfang, dass das ist jetzt nicht ein grosser Spoiler, der so ein bisschen durchdrückt bei ihm, und das macht er.
Ja, und dann wird ja, eben vor Iris, gell, das ist ja das Geheimnis, das da noch revealed wird. Im Trailer sieht man da schon einen kleinen Hinweis, den wir jetzt hier nicht nennen wollen, weil die Spoiler-Alert raus ist. Die Iris, gespielt von Sophie Thatcher, die hat so den Everybody's Darling 60s Look, oder? Habe ich immer gesagt, oder? Und das macht es auch schon wieder so ein bisschen catchy und eben auch so mit dem Augenzwinkern, oder? Dass sie so am Anfang absolut, recht
aber du merkst eigentlich auch von der ersten Minute an, dass da irgendetwas ist komisch, oder? Und das wird dann so Schritt für Schritt aufgelöst. Und das habe ich wirklich gut gefunden. Ja, das habe ich wirklich... Also mir hat das gefallen, auch für einen Horrorfilm, so ein bisschen erfrischender Horrorfilm
genau.
So. Und ich habe noch gelesen, jemand hat einen Kommentar abgegeben, nämlich, es ist wie eine Black Mirror-Folge.
ja.
So, und da kann ich gleich einen schönen Link nämlich machen, weil Black Mirror kommt, 10. April geht es weiter, auf Netflix kommen neue Black Mirror-Folgen raus, das ist ja die Anthologie, die eben immer so in der nahen Zukunft spielt, und sie haben auch schon einen Trailer rausgehauen. Ich schaue ja keine Trailer, aber Tommy, hast du den Trailer geschaut von Black Mirror?
Nein, ich habe mir jetzt das mal auch geklemmt, den Black Mirror-Trailer. Ich schaue relativ viele Trailer, aber manchmal lasse ich mich auch überraschen, wie du ja auch, also Gänge eigentlich. Es kommt, it depends. Manchmal, wenn ich den vielleicht nicht los werde, dann switch ich den noch rein. Aber ich kann jetzt, darüber kann ich jetzt noch nichts.
Also, ja, ich bin gespannt, aber ich habe gelesen ein bisschen, dass es wieder so ein bisschen back to the roots soll zurückgehen. Die letzte Staffel von Black Mirror ist also hat noch so ein bisschen andere Elemente, so ein bisschen True Crime, ein bisschen Horror drin gehabt, wo eigentlich nichts so ein bisschen mit der Technologie zu tun haben. Und es geht sie anscheinend jetzt wieder ein bisschen zurück, aber wir werden es ja halt sehen, am 10. April, also schon gleich, geht es dort los. Und jetzt gehen wir in eine andere Sci-Fi-Geschichte über den letzten für heute, genau, den wir zusammen haben gesehen.
Jetzt können wir...
Also wir haben ihn nicht zusammen gesehen im Kino, aber wir haben ihn beide gesehen.
Genau, genau. Es geht nämlich, da kommen wir jetzt wieder drauf zurück, back to Mickey 17. Mickey 17, auch wieder so ein bisschen auch Dark Comedy, könnte man sagen, Science Fiction verortet, wo der Robert Pattinson in der Hauptrolle ist und die Regie führt niemand geringeres, nämlich als der Bong Joon-ho, wo man ja eigentlich ein hochgelobter koreanischer Regisseur, bekannt für Parasite, Snowpiercer, also relativ kultvolle Werk.
Und wieder von The Host eben, wo am Brook Gore läuft.
Genau, The Host, der hat ihn fast wieder umgeschlagen.
Der Horror, den Bogen, den Bogen zurück,
genau. Wo er auch Regie geführt hat, also für mich eigentlich eine sehr interessante Person, Regie- und produktionstechnisch immer. Und jetzt hat er sich hier mal so ein bisschen mit einem Hollywood-Cast arrangiert, kann man sagen. Und neben Robert Pattinson als Mickey spielt nämlich der Steven Yeun auch noch mit als Timo. Dann nehmen wir in Nebenrollen auch noch Patsy Fearn und Michael Monroe, die dort mitspielen und. Also es ist ein
ja, der Mark Ruffalo,
Ruffalo Colette, genau, ja, hat ihn noch unterschlagen, auf die wäre ich noch, genau, wo auch noch mitspielen. Und ja, es geht ja dort um ein Klonprogramm, oder, in Outer Space, weil sie, sagen wir jetzt mal einen kleinen Spoiler, auf der Erde nicht ganz zu Gang kommen mit dem Moralischen, hat man gesagt, ach komm, wir klonen da im Weltall. Und der Mickey hat sich ja im Sinn von, er wirkt ja dort ein bisschen, sagen Sie jetzt salopp, ich weiß nicht, ob du das siehst, dümmlich auch.
Ja, so ein bisschen verschüpft.
Verschüpft und dümmlich und hat sich dort am
Klonprogramm... Ja, so naiv ist
ja, naiv und, genau, und das wird dort auch so die Dark-Comedy-Karte ausgespielt, oder, dass es eben dem Klonprogrammer gibt und als Experimente-Bunny-Häschen da missbraucht wird von Menschheit, so viel kann man ja da schon sagen. Und immer wieder eben geklont wird, kopiert wird und auch wieder drauf geht und so, und dann verbandeln sie das noch so ein bisschen mit dieser Space-Kolonie-Geschichte. Der Bong Joon-ho, wie ist dir gegangen? Wie funktioniert er in Hollywood? Wie hast du das Gefühl jetzt bei diesem Mickey 17-Movie?
Ja, ist noch schwierig zu sagen, was ich so ein bisschen gefunden habe. Also weißt du, schon die Ausgangslage ist ein sehr spezieller Film, oder? Und da weiss ich nicht, wie gut, dass da wirklich der Erfolg ist, oder wie viele Leute das so überhaupt in Kino reinzieht, oder? Auch Parasite, weiss ich nicht, wie, weiss so ein bisschen in der Allgemeinheit, wie fest dass der Film bekannt ist überhaupt, oder? Obwohl er den Oscar gewonnen hat, geht der immer noch so ein bisschen unter, oder? In dem Ganzen innen. Und ich glaube, das geht Mickey 17 jetzt auch so ein bisschen. Also, ich schaue jetzt da noch den Budgetpreis, also der Ertrag an, so. Wir sind jetzt bei 120 Millionen Einnahmen. Und so viel hat er auch etwa gekostet, weit. Und ja, jetzt sind wir so ein bisschen zwischendrin. Aber für so einen Cast und so ein Renommee an einem Regisseur ist das eigentlich ja, zu wenig. Läuft ja schon ein Zeitchen. Und ja, wie soll ich sagen, für mich jetzt, weißt du, so ein bisschen die Ausgangslage, die die Prämisse erzählt von diesem Klonen, die kann er eigentlich nicht ganz halten im Plot, weil die Geschichte einfach so ein bisschen abdriftet. Das stimmt, noch so ein bisschen, ja. Science Fictions. Ich sage jetzt, also das können wir auch sagen mit den Außerirdischen, die dort Tiere oder so, wie man das nennen will, die dort auf dem Planeten sind, wo dort ja, so ein bisschen in den Fokus so reinrücken. Und das ist so ein bisschen der grösste Kritikpunkt, oder, den ich habe. Oder das ist so ein bisschen der Grundprämisse, abdriftet, dass er dort die kann weiterziehen und das ein bisschen abdriftet. Und das habe ich eigentlich sehr, sehr spannend gefunden. Oder wie gehst du mit dem Klonen um, wenn es eben plötzlich mehrere gibt von dir? Was passiert jetzt dort, dass du mit dem nicht noch mehr gespielt hast und der Fokus
ja, dann eigentlich
auf etwas anderes legst.
Wie du sagst, oder auch die Dramaturgie, oder? Wir sind eigentlich von ihm auch gewohnt, vom Bong Joon-ho, dass Dramaturgie-Steigerung stattfindet im Plot innen, dass dort Zerwürfnisse grösser werden von den Protagonisten und dass sie dann eine andere Richtung ans Leder wollen. Das hat man sequenziell bei Mickey 17 auch gehabt. Aber in dieser Thematik von dieser Super Corporation, die da eben im Jahr 2054 Klonen erzeugt, eben den Mickey immer wieder kopiert, dort haben sie dann am Schluss wie zu wenig rausgeholt. Eben, wie du sagst, gesellschaftskritisch, da hat es viele Themen, wie weit darf man gehen mit Menschen, mit Experimenten, mit eben die ganzen Machtgehaben von Kolonialisierungen und whatever. Und das ist... Das
ja,
ist, und
ich bin da auch noch ein bisschen... Ja. Ich weiss nicht, weisst du, wie der, also der Mark Ruffalo, der nervt mich ein bisschen in diesem Film. Nicht, also er spielt das gut, oder? Das ist ja an drei Buchen geschuldet, aber er spielt eigentlich den Trump, wenn du so willst. Er macht noch extrem nachher. So als Präsident, oder? Von dieser Kolonie. Und der Film ist etwa dreimal verschoben worden, oder? Und ich weiss nicht, ob da einfach die ganze Präsidentschaftswahlen, die natürlich waren, oder? Und Geschichte, ich weiss nicht, wie viel das da in diesen Verschiebungsterminen dann noch ist umgefigurätelt worden, rausgeschnitten worden und allenfalls eben auch so ein bisschen der Grundprämissenplot verändert ist worden. Weißt, könnte ja sein.
Dass die Provokation nicht ausgespielt worden, so meinst du, unter vorgehaltener Hand.
Ja, er hat ja wirklich eigentlich letzten Herbst oder November jetzt so rausgekommen, oder? Und das hat man dann relativ früh schon verschoben. Ja, also, wo sicher da die Präsidentschaftswahlen auch
mitgespielt
haben. Ja.
Ja, weil wie du es schon erwähnt hast, vielleicht ein bisschen, oder, gegen Schluss wird so ein 0815 durchschnittlichen Sci-Fi-Movie, was er am Anfang gar nicht ist, hat mich gedacht. Weil am Anfang hat er echt catchy Ideen und auch so die Schauspieler sind eigentlich auch sogar die Nebendarsteller, jetzt die Wissenschaftler, die dort rumtüfteln und freaky waren und dann noch die Gedanken, die an Mickey durch den Kopf gehen, dass er jetzt da ein Experiment ist und er weiss zwar davon, macht aber eben mit und so und eben, der Twist und der Plot hat am Anfang recht gut funktioniert und dann gegen Schluss raus verhangen sie es eigentlich, weil es nur noch so kleine 0815 Monsterli gehabt wird im Outer Space. Oder? Und auch nicht mehr ernst zu nehmen, so, Cultfalls übrig bleibt vom Plot. Oder? Also, ich würde sagen, er ist schaubar, rein auch vor Aufmachung und der Pattinson spielt es zum Teil schon noch an. Lustig, auch Nebenrolle mit dem Steve Nguyen, aber schlussendlich bleibt ihm der nicht wirklich so im Gedächtnis. Für das, dass du sagst, da hat er viel mehr Provokation gehabt und der Bong Joon-ho, ich weiss nicht, ob er dort ein bisschen in Hollywood, das nehme ich ja manchmal mit, oder, wenn asiatische Regisseure oder auch britische oder andere sich nach Hollywood verschreiben, dass sie nach drei Bücher oder Plot nicht mehr so frech schreiben. Ob sie das nicht mehr dürfen, ob sie das nicht mehr können oder ob sie zu Hollywood-esque werden und es allen ein bisschen recht machen, blöd gesagt, oder eben ein Produktionsteam, das weiss ich nicht. Also man merkt dort immer, finde ich, recht einen Unterschied
also, weißt, halt zum so ein bisschen,
heimischen Kino. Ja.
Ich habe einfach das Gefühl, oder, du kannst nicht mehr so kompromisslos etwas durchziehen, weil einfach viel zu viele Leute mitreden, oder? Also ist ja im Büro auch so, oder? Wenn du irgendwie ein Konzept hast, oder je grösser das die Gruppe ist, je mehr Leute das irgendwelche Mitspracherecht und Entscheidungsgewalt haben, je weniger konsequent kannst du die Ursprungsidee durchziehen. Und das ist bei Hollywood wahrscheinlich vielfach eben auch so, oder? Weil so vielen musst gerecht werden. Und das kann jetzt hier natürlich schon so ein bisschen Opfer von dem sein, oder?
Ja, das finde ich eigentlich ein bisschen schade, weil nichtsdestotrotz eben der Pattinson ein sehr guter Schauspieler und Darsteller ist.
Also ja, das wollte ich einfach noch... Ich finde ihn hier wirklich auch sehr stark, muss ich sagen. Also er ist einfach so vielseitig und das sieht man einfach hier wieder. Und er spielt wie eine Doppelrolle, oder? Weil es zwei Mickeys gibt, oder? Und die unterschiedliche Charaktere haben und das spielt wirklich wahnsinnig gut. Und ich finde eben der Robert Pattinson so einen wandelbaren Schauspieler, wo sich in Mengen anderer wirklich etwas abschneiden kann, oder wo er ich muss Songs sagen, wo er vielen Schauspielern dort etwas voraus hat. Mhm. Oder? Und da sehe ich ihn gerne und ich freue mich da auf die weiteren Filme, die der von ihm kommen. Oder? Auch wenn du es vergleichst oder mit dem Batman, den er hat gemacht.
Ja, das ist komplett etwas anderes. Er ist vielseitig, wie du es sagst. Oder? Und wir werden eben, wie gesagt, in vielen anderen Sachen wieder sehen, eben bei die Odyssey, bei Batman 2, bei anderen, bei Drama, der Drama. Also da kommt noch sehr viel von ihm in ganz unterschiedlichen Versionen, oder? Und man merkt halt gleich immer wieder von Neuem, viel ist im Drehbuch geschuldet, was dann übrig bleibt von diesem Schauspieltalent, oder? Wir haben das heute schon ein bisschen angeteasert und erwähnt, bei Andrew Garfield, bei anderen Leuten. Das Drehbuch ist halt auch die Steilvorlage für einen Schauspieler, wie gut das dann der Eindruck vom Film selber zurückbleibt. Und das ist jetzt hier...
Ja. Jetzt stell dir vor, du hast eher 25 Riesenschauspieler, wo wir jetzt wieder den Bogen zum Anfang anschlagen, was dir da näher
schlussendlich kommt. Ja, wie gesagt, liebe Leute, wir schließen hier mal unseren Plot.
Komm, wir machen noch schnell die Wertung. Ja, also, wir können schauen. Also, er ist schaubar, der Film. Also, nicht jetzt eine völlige Grütze. Also, ja, könnt ihr gut schauen. Ist nicht ganz ein Reinfall, aber auch nicht top.
Ja.
So schätze ich sie, schaubar.
Schaubar, genau. Ja, Moski, wir haben viel behandelt von unserem Material und ich glaube, wir können dementsprechend sagen, ihr von meiner Seite, alles Gute, bleibt dran in Serie und Filmen. Schaut ins Brookgore rein, wenn ihr Interesse habt, auf jeden Fall. Für Horrorfans ist es wert. Und somit übergebe ich dir zum Schlusspart, Moski. Verabschiede mich.
Nicht mehr viel zu sagen. Ja. Tschüss zusammen. Bis gleich wieder bei uns bei der 80. Folge. Hey, bei das erste Mal.
Yay.
Cool. Yay. Tschüss zusammen.